Manche Christen kennen die Briefe des Petrus nur bruchstückhaft, obwohl sie im Neuen Testament ganz vorne stehen. Die großen Lehrbriefe des Paulus sind geläufig, aber was Petrus schreibt, wirkt auf den ersten Blick weniger systematisch und dadurch schwerer greifbar. Wer sich jedoch näher mit seinen Briefen beschäftigt, entdeckt eine überraschende Tiefe. Petrus verbindet starke Bilder, ungewöhnliche Formulierungen und eine große Sicht von Gottes Plan zu einer ermutigenden Botschaft für leidende, angefochtene Christen aller Zeiten. Die besondere Stimme des Petrus, kostbare Gnade und göttliche Natur. Bei Petrus fällt auf, wie dicht seine Sprache ist. In wenigen Kapiteln häufen sich Worte, die den Horizont weit aufstoßen, kostbares Blut, unvergänglicher Samen, unverwelkliche Herrlichkeit, göttliche Kraft. Wenn er schreibt, wir seien nicht mit vergänglichem, mit Silber oder Gold, erlöst worden, sondern mit dem kostbaren Blut als eines Lammes ohne Makel und ohne Flecken, mit dem Blut Christi, dann will er nicht nur einen theologischen Sachverhalt korrekt beschreiben. Man hört einen Mann sprechen, der sich selbst als tief gescheiterten Jünger kennt und dessen Inneres von der Barmherzigkeit Christi durchtränkt wurde. Die Adjektive sind nicht Schmuck, sie verraten ein Herz, dem die Wirklichkeit Gottes überwältigend wertvoll geworden ist. Hier sollten wir sehen, dass ein besonderes Kennzeichen der Schriften des Petrus sein Gebrauch von Adjektiven ist, vor allem von erhabenen Adjektiven. Zusammen mit dem kostbaren Blut erwähnt Petrus den unvergänglichen Samen, die unverwelkliche Herrlichkeit und die göttliche Kraft. Paulus verwendet solche Ausdrücke nicht. Petrus hingegen pflegte, solche Adjektive zu gebrauchen. Doch es war mehr als nur eine Gewohnheit, es ist ein Hinweis darauf, dass etwas tatsächlich in den Charakter des Petrus hineingebaut worden war. Der Herr Jesus hatte seinen Jüngern angekündigt, dass der Geist kommen und sie in die ganze Wirklichkeit hineinführen würde. Bei Petrus sehen wir, wie das nachösterlich aussieht, Ereignisse, Gespräche, Blicke, an denen er zunächst vorbeigegangen war, werden ihm im Rückblick durchsichtig. Aus der Erinnerung an den, der ihn ansah, als der Hahn krähte, und der ihn später am See neu in den Dienst rief, wird jene feine Wahrnehmung der Gnade, die seine Briefe durchzieht. Darum kann er wagen, vom unkaputtbaren Samen zu sprechen, der in uns gelegt ist, und davon, dass uns kostbare und überaus große Verheißungen geschenkt sind, damit ihr durch diese Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Das Evangelium bleibt bei ihm nicht bei der Vergebung stehen, so zentral sie ist. Es reicht hinein in die Tiefe unseres Wesens, Gott teilt uns sein eigenes Leben mit, er zieht uns in seine Art zu fühlen, zu wollen, zu handeln. In dieser Perspektive bekommt auch das Wort Gnade ein vielgesichtiges Relief. Petrus denkt nicht nur an den Moment der Bekehrung, sondern an eine Gnade, die sich im Alltag verästelt, als Gnade des Lebens in der Ehe, als tragende Güte in ungerechten Verhältnissen, als stille Kraft in der Gemeinde, als Trost und Festigkeit im Leiden. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade, heißt es im Johannesevangelium. Petrus schreibt gewissermaßen die Kommentarspur dazu, er zeigt, wie diese Gnade um Gnade in einem Menschenleben Gestalt gewinnt, in Geduld und Sanftmut, im Ausharren und im mutigen Bekenntnis, in der Bereitschaft, lieber Unrecht zu leiden, als dem Herrn untreu zu werden. Wer sich von der Stimme des Petrus prägen lässt, beginnt vertraute Worte neu zu hören. Begriffe wie Gnade, Leben, Erlösung verlieren das Grau der Gewöhnung und beginnen zu leuchten. Hinter ihnen steht kein abstraktes System, sondern der lebendige Christus, dessen Blut kostbar, dessen Verheißungen überaus groß, dessen Natur teilbar geworden ist. Es entsteht eine stille, aber kraftvolle Motivation, wenn der Herr mir so viel anvertraut, wenn seine Gnade so reich und seine Natur so mitteilbar ist, dann muss mein Leben nicht klein und zufällig bleiben. Unter der Hand des Geistes kann auch in mir etwas unverwelklich werden, eine Hoffnung, eine Liebe, eine Treue, die mehr tragen als nur gute Vorsätze. Sondern mit dem kostbaren Blut als eines Lammes ohne Makel und ohne Flecken, mit dem Blut Christi. Wenn aber er, der Geist der Wirklichkeit, kommt, wird er euch in die ganze Wirklichkeit hineinführen, denn er wird nicht von sich selbst aus reden, sondern was er hört, wird er reden, und die kommenden Dinge wird er euch verkünden. Der besondere Ton der Petrusbriefe lädt dazu ein, das eigene Verständnis von Gnade und Christsein erweitern zu lassen, weg von einem minimalistischen gerettet gerade so, hin zu der Erwartung, wirklich an Gottes eigenem Leben teilzuhaben. Wer Petrus zuhört, wird ermutigt, mit mehr von Gott zu rechnen, mit tieferer Verwandlung, mit reicherer Gnade im Alltag, mit einem Glauben, der nicht nur hält, sondern wächst. So entsteht eine stille Sehnsucht, dass unsere Sprache und unser Leben nach und nach dieselbe Kostbarkeit ausstrahlen, von der Petrus spricht. Gottes Regierung, ein gereinigtes Universum und ein geformtes Volk. Wenn Petrus von Gottes Regierung spricht, tut er das mit einer erstaunlichen Weite. Er sieht nicht nur die Mühsal verstreuter Gemeinden in Kleinasien, sondern spannt den Bogen von der vergangenen Ewigkeit bis zur zukünftigen Ewigkeit. Christus ist zwar zuvor erkannt vor Grundlegung der Welt, aber offenbart worden am Ende der Zeiten um euretwillen. Die Wege Gottes mit seinem Volk sind kein nachträgliches Flickwerk, sondern eingebettet in einen ewigen Ratschluss, der in den neuen Himmeln und der neuen Erde mündet, in denen Gerechtigkeit wohnt. Gottes Regierung umfasst das ganze Universum, und doch bleibt sie konkret, sie betrifft Völker und Reiche, aber auch Häuser und Herzen. In seinen Schriften sagt Paulus nichts über die neuen Himmel und die neue Erde. Dies wird in den Schriften von Petrus und von Johannes erwähnt, der in enger Beziehung zu Petrus stand. Petrus jedoch sagt in 2. Petrus 3,13 nur ein kurzes Wort, wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Dieses Wort des Petrus über die neuen Himmel und die neue Erde ist ein weiteres Beispiel dafür, dass seine Schriften Besonderheiten enthalten, die sich in den Schriften des Paulus nicht finden. Kennzeichnend für Petrus ist, dass er diese große Perspektive mit einem sehr nüchternen Satz verbindet, denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange beim Haus Gottes. Der Gott, der einst die Welt zur Zeit Noahs richtete und Sodom nicht einfach laufen ließ, übersieht auch in seiner Gemeinde nichts. Aber sein Gericht ist nicht Willkür, sondern Reinigung. Er klärt sein Universum, indem er sein eigenes Haus zuerst läutert. So werden Leid, Druck und Konflikte, von denen die Adressaten seiner Briefe so viel kannten, in einen anderen Rahmen gestellt, nicht als Zeichen dafür, dass Gott fern ist, sondern als Werkzeuge seiner ordnenden, heiligenden Regierung. Petrus scheut sich nicht, die Schwere solcher Wege zu benennen. Er spricht von mancherlei Versuchungen und von der Feuerprobe, die über die Glaubenden kommt. Und doch bleibt sein Grundton hoffnungsvoll. Die Anfechtungen haben ein Ziel, damit die Bewährung eures Glaubens, die viel kostbarer ist als die des vergänglichen Goldes, das doch durch Feuer erprobt wird, befunden werde zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Gottes Regierung ist also nicht in erster Linie Drohung, sondern Verheißung. Sie bedeutet, keines der Dunkel, durch das ein Kind Gottes geht, ist sinnlos, alles steht unter der Hand dessen, der weiß, was er in uns formen will. Wer so auf Gottes Regierung schaut, gewinnt eine andere Haltung zu den eigenen Wegen. Nicht jedes Leiden wird dadurch leicht, nicht jede Frage verschwindet. Aber die Perspektive verschiebt sich. Die neue Erde, auf der Gerechtigkeit wohnt, ist nicht nur ein fernes Trostbild, sondern der Endpunkt eines Weges, auf dem Gott schon jetzt Gerechtigkeit, Reinheit und Klarheit in seinem Haus aufrichten will. Das kann wehtun, aber es ist heilsam. In dieser Sicht verwandelt sich Gottes Regierung von einer drohenden Instanz in eine stille Hoffnung, der mich führt, arbeitet zugleich an mir, mit dem Ziel, dass ich an jenem Tag in seiner neuen Welt zu Hause bin. Er ist zwar zuvor erkannt vor Grundlegung der Welt, aber offenbart worden am Ende der Zeiten um euretwillen. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Die Gedanken des Petrus über Gottes Regierung ermutigen, das eigene Leben nicht als Summe zufälliger Ereignisse zu deuten, sondern als Teil eines großen, von Gott geführten Zusammenhangs. Wer weiß, dass derselbe Gott, der neue Himmel und eine neue Erde bereitet, auch in seinem Haus mit reinigendem Ernst und zärtlicher Geduld wirkt, kann auch harte Wege anders tragen. In dieser Sicht wird das Gebet nüchterner und hoffnungsvoller zugleich, weniger Forderung nach sofortiger Erleichterung, mehr Vertrauen, dass Gott mitten im Unverständlichen an einem guten Ziel arbeitet. Christliches Leben unter Gottes Regierung, geformt durch Leiden, getragen von Gnade. Unter Gottes Regierung zu leben ist für Petrus kein abstrakter Gedanke, sondern eine Beschreibung des christlichen Alltags. Die Gemeinden, an die er schreibt, stehen unter Druck, gesellschaftliche Ablehnung, innerer Kampf, Spannungen in Beziehungen. In diesem Kontext fasst er Gott mit einer ungewöhnlichen Wendung, als Gott aller Gnade, der uns in Christus Jesus zu seiner ewigen Herrlichkeit berufen hat und der euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, selbst zurechtbringen, befestigen, stärken, gründen wird. Regierung und Gnade stehen für ihn nicht gegeneinander, sie durchdringen sich. Dieselbe Hand, die führt und ordnet, trägt und heilt. In 4 Stunden und 17 Minuten sagt Petrus, denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange beim Haus Gottes. Hier haben wir einen besonderen Ausdruck auf der negativen Seite, Gottes Gericht, das bei seinem eigenen Haus beginnt. Leiden ist in dieser Sicht weder romantisiert noch verharmlost. Petrus spricht davon, dass seine Leser eine kurze Zeit, wenn es nötig ist, betrübt worden sind durch mancherlei Versuchungen. Aber er deutet diese Erfahrung, der Glaube wird geprüft wie Gold im Feuer und gewinnt dabei Ehrbarkeit vor Gott. Zugleich betont er, dass Gott seine Kinder nicht unversorgt durch solche Proben gehen lässt. Seine göttliche Kraft hat uns alles geschenkt, was zum Leben und zur Gottesfurcht gehört. Unter der Regierung Gottes gibt es keinen Mangel an dem, was zum Leben mit ihm nötig ist, auch wenn die äußeren Umstände arm erscheinen mögen. In dieses Gefüge setzt Petrus Christus als Vorbild ein und wählt dafür ein Wort aus der Schreibschule, Christus hat uns ein Vorbild hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Gemeint ist die Schreibvorlage, an der sich die Hand des Lernenden orientiert. Der Herr steht nicht fern als moralisches Ideal, das wir aus eigener Kraft zu imitieren hätten. Er ist der, in dem Leben ist und das Leben war das Licht der Menschen. Durch den Geist wird das Leben dieses Christus in unsere Herzen hineingeschrieben. So entsteht ein Gehorsam, der nicht aus Zwang, sondern aus innerer Prägung wächst, ein Ausharren, das nicht verbissen, sondern von Gnade getragen ist. Praktisch bedeutet das, christliches Leben ist weder ein blindes Erdulden von Schicksalsschlägen noch ein heroisches Projekt, in dem wir Gottes Maßstäbe aus eigener Kraft zu erfüllen versuchen. Es ist ein Leben im Bewusstsein, dass Gott als König gegenwärtig ist, ordnend und prüfend, und zugleich als Gott aller Gnade, reichgebend und geduldig formend. Daraus erwächst eine stille Freiheit, Schwierigkeiten müssen nicht schöngeredet werden, aber sie müssen auch nicht das letzte Wort haben. Unter Gottes Regierung können sie zu Orten werden, an denen Gnade sich vertieft und der Charakter Christi Konturen gewinnt, die bleiben. Der Gott aller Gnade aber, der euch in Christus Jesus zu seiner ewigen Herrlichkeit berufen hat, wird euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, selbst zurechtbringen, befestigen, stärken, gründen. Darüber frohlockt ihr, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es nötig ist, betrübt worden seid durch mancherlei Versuchungen. Die Verbindung von Regierung und Gnade bei Petrus ermutigt, den eigenen Alltag mit seinen Spannungen, unscheinbaren Pflichten und verborgenen Schmerzen als Ort göttlicher Arbeit zu sehen. Wer darauf vertraut, dass Gottes Leitung immer zugleich Versorgung ist, wird in den Anforderungen des Tages weniger allein und ausgeliefert erscheinen. So kann Schritt für Schritt eine Haltung wachsen, die Leid ernst nimmt, aber nicht absolut setzt, weil sie von einem Herrn gehalten ist, der als Gott aller Gnade seine Kinder durch alles hindurch zu sich selbst und in seine Herrlichkeit führt. Herr Jesus Christus, danke für das kostbare Blut, die unverwelkliche Hoffnung und die vielfältige Gnade, von denen Petrus zeugt. Du siehst, wo dein Volk unter Druck steht, Fragen hat und sich in Prüfungen müde fühlt, und du regierst dennoch treu und weise über unser Leben. Himmlischer Vater, lass durch deinen Heiligen Geist die Wahrheit von deiner göttlichen Regierung und deiner zarten Gnade tief in unsere Herzen sinken, damit wir inmitten von Leiden nicht verbittern, sondern in dir gefestigt, gestärkt und gegründet werden. Erneuere unsere Sicht, dass wir uns als Teilhaber deiner göttlichen Natur verstehen und unsere Wege im Licht der neuen Himmel und der neuen Erde sehen, in denen Gerechtigkeit wohnt. Fülle uns neu mit Hoffnung, tröste die, die leiden, und Amen.